zur 79. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. In einer Dreierrunde werden wir heute alles Wichtige zu Fortuna besprechen. Hallo nach Berlin, hallo an den Tim.
Einen schönen guten Abend.
Und hallo nach München an den Jan.
Hallo zusammen, direkt aus dem ICE in die Münchner Podcast Studios, nur für euch.
Das ist stark, das ist Einsatz. Ja, wir vermissen heute den Moritz, der hat es leider nicht geschafft, der ist hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei. Ich bin der Lukas, ich bin auch heute mal wieder aus Köln dabei und ja, wir müssen dann heute mal wieder ein weiteres Spiel besprechen, bei dem man mit eher einem unguten Gefühl rausgeht. Ich glaube, nach unserer letzten Ausgabe wurde uns bei Twitter vorgeschlagen, dass man bei jedem Frust irgendwie einen kurzen trinken sollte. Jedes Mal, wenn das Wort Frust fällt, genau. Davon möchten wir hier an dieser Stelle dringend abraten.
darf ich euch, ich weiß nicht, ob das eigentlich eine Frage fürs Ende ist, aber wie lässt euch dieses Spiel eigentlich auf die letzte Woche gucken? Also wenn ihr jetzt von diesem 1:1 und dem, was wir da gesehen haben, bewertet ihr das Rostock-Spiel und das Pokalspiel dann nochmal anders? Oder?
Weiß ich gar nicht so richtig. Also ich glaube, mir fällt es irgendwie sehr, sehr schwer, dass von diesem... Also trotz, obwohl das so schlecht gelaufen ist, fällt es mir, glaube ich, sehr, sehr schwer, das irgendwie von diesem positiven allgemeinen Gefühl bei mir persönlich zu trennen, weil ich das erste Mal wieder im Stadion war. Und dazu, weil das Spiel halt irgendwie so einfach zu gewinnen gewesen wäre, jetzt das gegen Hannover, hat es mich eigentlich fast eher noch ein bisschen wütender gemacht, dass man vor allen Dingen halt dieses Spiel gegen Hannover im Pokal irgendwie verloren hat, weil man ja jetzt ja so einfach eigentlich zu Hause quasi hätte gewinnen können, aber auch nicht gewonnen hat.
So ungefähr geht es mir nämlich auch, ja.
Ja, es reiht sich schon ein bisschen ein, ja, in die Wochen davor und keine Ahnung, vielleicht am Ende des Spiels nochmal so die Gesamtsituation bewerten, ja.
Ja, sowieso, glaube ich, können wir ja vielleicht heute mal wieder eine kleine Mini-Bilanz ziehen, da es ja mal schon wieder in eine Länderspielpause hineingeht. Dieses Mal ja auch immerhin mal wieder nicht mit einer krachenden Niederlage. Das ist ja auch mal irgendwie ganz angenehm, aber trotzdem ja eher mit einem negativen Gefühl. Es werden ja auch einige Spieler der Fortuna in der Länderspielpause nicht zur Verfügung stehen. Nedelcu, Bojenik und Autanaka werden mal wieder um die Welt reisen für ihre Nationalelf. Christopher Clara ist zur U21 nominiert. Savic ist zur U17 nominiert worden, aber das muss man ja auch mittlerweile erwähnen, da er ja auch zumindest eine Alternative für die erste Mannschaft darstellt. Und ich glaube, heute ist dann auch noch Jamil Siebert nachnominiert worden für seine jeweilige U-Nationalmannschaft. Also die werden alle nicht dabei sein.
Schinter Appelkamp hat aber verzichtet darauf, zur Nationalmannschaft zu gehen, um sich voll auf die Fortuna konzentrieren zu können.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch was wir hier vermutlich alle im Fortuna-Lager mehr oder weniger einhellig begrüßen, vermute ich. Ich glaube, das wird ihm sehr, sehr gut tun, dass er da jetzt irgendwie nicht unterwegs ist, sondern ja, jetzt nach überstandener Covid-Erkrankung erstmal wieder voll angreifen kann. Und weiß ich nicht, dann ist dann halt auch die nächste Länderspielpause erst im März, glaube ich. Und das ist ja dann irgendwie auch mal ganz, ganz angenehm.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, eine kurze weitere Nachricht noch, bevor wir hier anfangen, eigentlich das Wichtigste. Die Fortuna hat, glaube ich, vor 1-2 Stunden irgendwie die letzte Diagnose zu André Hoffmann irgendwie nochmal vertwittert. Nämlich, nach seiner Verletzung gegen Hannover hat er wohl ein schweres Trauma der Halswirbelsäule und eine Gehirnerschütterung erlitten. Und ich glaube, letztendlich kann man da wirklich dann irgendwie von sprechen, dass er da wirklich Glück im Unglück gehabt hat. Da ist kein kein wirklicher Bruch, sondern halt eben nur ein schweres Trauma in der Halswirbelsäule. Kann ja, es war ja am Samstag schon klar, dass er halt irgendwie seine Gliedmaßen bewegen konnte und so weiter. Dazu halt irgendwie in Anführungsstrichen nur eine Gehirnerschütterung. Das klingt alles ja für das, was man da teilweise befürchten musste, irgendwie relativ positiv. Und ich glaube, ja, viel mehr wollen wir da jetzt irgendwie auch gar nicht drüber reden. Ist auch nicht wirklich nicht unsere Expertise, sondern ja, ich denke mal, wir wünschen ihm da jetzt einfach nochmal alles Gute und ja, dass er da bald irgendwie wieder auf die Beine kommt.
Jo, das stimmt. Gute Besserung.
Gute Besserung.
Ja, dann würde ich vorschlagen, schauen wir dann nochmal etwas mehr im Detail auf den Samstag. Die Fortuna spielt gegen ihren Tabellennachbarn Hannover 96. Vielleicht etwas unglücklich 1:1.
Vielleicht, ja.
Vielleicht.
These,
richtig. Aber ja, bevor wir jetzt irgendwie dann wirklich mal aufs Spiel schauen, müssen wir dann jetzt da doch mal ein kleines, altes, lange vergessenes Segment mal wieder aus dem Keller holen. Tim, wo hast du denn das Spiel geschaut?
Ja, also es war ganz großartig, nach 22 Monaten mal wieder in der Düsseldorfer Arena das Spiel live vor Ort verfolgen zu können, mit allem, was dazugehört, alt vorher in der Stadt. Es war großartiges Wetter. Die Anfahrt tatsächlich mit der Bahn, da ist immer noch ein bisschen mulmig, aber ja, also es war schön, mal wieder ins Wohnzimmer zurückzukehren, sag ich mal so. Und ich habe gemerkt, dass ich am Anfang gar nicht wusste, ob es noch kickt. Aber es hat gekickt. Es war schön. Ja, wie sieht es denn bei dir aus, Lukas?
Ja, habe ich ja eben auch schon ein bisschen verraten. Bei mir war es genauso. Wir waren ja auch mehr oder weniger zusammen da, auch wenn wir ja letztendlich dann an unterschiedlichen Orten gestanden haben.
Aber auch nur aus Gründen, dass wir zwei unterschiedliche Perspektiven auf das Spiel hatten.
Und
auf das Spiel.
Selbstverständlich. Ich denke, ja. Das wird man auch gleich in unserer messerscharfen Analyse auch noch wiederfinden können, dass wir da quasi zwei Kameras im Spiel hatten, die das Ganze haarklein scannen konnten. Ja, bei mir war es auch ein bisschen so, dass ich irgendwie vorher mich schon noch so ein bisschen mulmig noch gefühlt habe und irgendwie, ja, weiß ich nicht, kam auch nicht so die ganz richtige Stimmung auf, aber ich habe irgendwie so ab dem Moment, wo man halt irgendwie im Stadion war, war das halt echt irgendwie alles wieder wie weggeblasen. Und auch wenn natürlich irgendwie viel vom Support fehlt, weil ja einfach der organisierte Support nicht da ist. Und ja, man sich natürlich irgendwie nicht ganz so frei fühlt und bewegt und so weiter. Ja, hat es mich auch wirklich einfach richtig, richtig glücklich gemacht, einfach mal wieder ein Fortuna-Spiel live zu sehen. Hatte wirklich teilweise vergessen, wie klasse das einfach ist. Also einfach, weil, ja, man hat es natürlich schon noch irgendwie im Kopf, man erinnert sich so ein bisschen, aber wenn man es dann mal wieder erlebt, ist es, ja, geht einem so richtig das Herz auf. Also auch einfach so bei diesen ganzen kleinen Details, wie dann halt irgendwie leicht kurz vor Spielbeginn von einem kleinen Hannoveraner Block halt irgendwie ein kleiner Gesang angestimmt wird. Und sofort gehen überall um einen herum halt die Mittelfinger nach oben und irgendjemand hinter einem schreit halt, ja, was denn? Und sowas. Das ist einfach, ja, das ist einfach klasse. Das habe ich wirklich vermisst. Ich
muss auch sagen, der Trash-Talk rund um mich herum, der hat auf jeden Fall gefehlt. Also manchmal wünsche ich mir da ja die Live-Übertragung, die man über den Stream zu Hause legen kann, von Trash Talk auf Tribünen. Das ist einfach unbezahlbar. Und als hätte die Fortuna es mir leichter machen wollen, wieder in dieses Stadionerlebnis reinzukommen, war das Spiel ja auch so ähnlich wie das letzte, was ich gesehen habe. Man führt lange 1:0. Es war das erste Mal, dass ich die Fortuna unter einem, ja, damals noch frischen neuen Trainer, jetzt schon ein bisschen länger im Amt stehenden Trainer gesehen habe. Und man hat in der Nachspielzeit den Aufgleich kassiert. Ach ja, da war doch was. Damals gegen
Ja, ich glaube auch, das war ja auch so ein bisschen unser Fazit nach dem Spiel. Fußball hat sich halt nicht verändert und die Fortuna hat sich nicht verändert. Das ist irgendwie auch wirklich sehr, sehr angenehm gewesen, auch wenn man es jetzt irgendwie so lange nicht mehr irgendwie persönlich gesehen hat. Ja, was auch immer irgendwie da der Grund dafür war. Corona und weiß ich nicht, bei mir dann irgendwie noch der ein oder andere Auslandsaufenthalt oder Krankenhausaufenthalt. Da war ja irgendwie einiges dabei in letzter Zeit, aber ja, letztendlich ist es alles noch wie vorher. Ja. Tröstlich in gewisser Hinsicht.
Die Konstanten im Leben sind so wichtig.
Ja, absolut.
In diesen unsicheren Zeiten. Es ist schön, euch zuzuhören. Ich war nicht im Stadion, aber ich gönne euch natürlich das Erlebnis und einfach eure strahlenden Augen zu sehen, ist doch, was mehr kann ich mir ja nicht wünschen.
Wie wir jetzt hier erst sprechen würden, wenn die Fortuna das irgendwie doch über die Zeit gebracht hätte. Man möchte es sich gar nicht ausmalen.
Ja, aber es wäre aber vielleicht auch dann unvollkommen gewesen. Weil das, irgendwie, da hättest du ja nicht gesagt, das wäre wie gewesen, sondern diese Konstante wäre dann ja weg gewesen. Jetzt wäre krass. Ich hätte mal Fortuna Düsseldorf Heimsieg gesehen.
Wann bist du denn mal wieder im Stadion, Jan?
Ja, mal gucken. Januar, Februar vielleicht. Dezember wahrscheinlich noch nicht. Aber ich war ja, das ist lange, lange her, seitdem ich mal im Fußballstadion war. Wie wir wahrscheinlich dem einen oder anderen an den Hörgeräten, an dem Faxgerät.
Das ja, ist ein großes Problem. Hörgeräte ist ein gutes Stichwort. Da wir ja gleich auch noch ein bisschen über Hannover 96 reden müssen. Aber natürlich wollen wir uns trotzdem erstmal der Fortuna widmen. Die wichtigste Personalie, denke ich, vor dem Spiel war diejenige, dass nach überstandener Corona-Erkrankung Shinta Appelkamp mal wieder in den Kader kam und auch sofort von Anfang an gespielt hat. Und ansonsten, glaube ich, konnte man mehr oder weniger mit der Aufstellung so ungefähr rechnen. Felix Klaus kam noch rein und verdrängte Peterson auf die Bank. Und auch eine der wirklich schönen und guten Nachrichten dieses Tages, Emanuel Ioa war auch endlich mal wieder im Kader nach sehr, sehr langer Leidenszeit. Aber es gab halt auch zwei Spieler, die sehr prominent gefehlt haben.
Ja, tatsächlich hat ja auch Herr Preußer das so ein bisschen durch die Blume gesagt, woran es lag, dass Nedelcu und Kutris nicht im Kader standen. Und zwar scheinen die sich nicht wie andere so den Popo aufzureißen im Training, wie er das gerne sehen würde. Das fand ich schon bemerkenswert, weil für mich kann das natürlich jetzt so sein, dass es ein Warnschuss ist. Aber bei Kutris habe ich mich ja sowieso schon gefragt, warum er so wenig Einsatzzeit bekommt. Und da ist wirklich die nächsten Wochen spannend zu sehen, wie diese Maßnahme, also wenn es denn auch gedacht war, um die nochmal zu kitzeln, gewirkt hat oder ob das jetzt ein Abschied auf Raten wird.
Ich fand das ja gar nicht mal so durch die Blume formuliert, weil Gianni Costa hat ja in der Pressekonferenz erst nur von den zwei Spielern gesprochen. Mhm. Und Preußer hat dann ja einfach auch dann gesagt, hat dann den Namen ja auch nochmal genannt. Er hätte ja dann ja auch irgendwie sagen können, ja, wir haben eine gute Leistungsdichte und da müssen mal auch Leute runter und klar, ich nehme natürlich den letzten Eindruck aus dem Training mit, so denen ein bisschen das Gesicht zu wahren, den beiden, aber es war halt einfach offensichtlich, die trainieren halt schlecht. Und gerade bei Nedelcu kann man sagen, okay, der hat, das hast du ja schon angedeutet, Tim, bei dem kann man sagen, er hat in den letzten Wochen vielleicht auch nicht so gute Leistung gebracht und mag sein, dass es halt auch seine Trainingsleistung Rückwirkung gehabt hat, aber bei Kutris wissen wir ja nicht mal. Wir wissen, also gerade wir aus dem Exil wissen es nicht, aber man kann ja sich als Außenstehender überhaupt keinen Eindruck von Kutris machen. Bei Nedelcu wissen wir, dass er so Leistungsprobleme hatte und das mag man auch erklären mit seiner Verletzung, blablabla. Aber bei Kutris ist halt echt, das ist halt, der scheint ja so weit außen vor zu sein. Da bin ich ganz bei dir, dass man da eher denken muss, ob man den nochmal sieht im Dress der Fortuna, der ersten Mannschaft.
Ja, ist schon wirklich auffällig, dass er halt irgendwie dann auch nicht auf der Bank sitzt, weil es gibt ja auch einfach dann de facto keinen Ersatz dafür, wenn sich halt Florian Harte jetzt mal verletzen würde. Ja. Also wenn man dann irgendwie mal so durch den ganzen Kader scannt, dann fällt einem ja irgendwie dann als erste mögliche Option für einen Hartheads-Ausfall dann halt irgendwie Marcel Sobotka ins Auge, weil der das halt einfach schon mal gespielt hat, letztes Jahr unter Rösler noch, als auch die Not sehr, sehr groß war. Aber ja, und auch, dass man sich vielleicht irgendwie dann noch einen zweiten Innenverteidiger auf die Bank setzt. Ich meine, spätestens durch den Hoffmann-Ausfall ist es jetzt ja sowieso eigentlich so, dass Nedelko wieder der dritte Innenverteidiger irgendwie im Kader ist. Also dass man irgendwie dann auf solche Leute halt verzichten kann, beziehungsweise halt irgendwie verzichten muss, ja, das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr deutlich.
Ja, ich kann mir aber das halt bei Nedelko, kann ich mir das halt erklären. Ich glaube, an seiner Stelle hätte ich wahrscheinlich jetzt auch, ich kann halt erklären, warum der halt vielleicht jetzt einfach mal schlecht trainiert hat. Das muss ja nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen. Ja, kann ja viel, viel mehr anders aussehen. Der kommt hier hin, denkt sich, ah, hier komme ich zu Einsatzzeiten und irgendwann ist halt Tim Oberdorf ein Typen, den er wahrscheinlich erst in der dritten Woche bei der Fortuna kennengelernt hat, vor ihm und spielt halt super und alle finden ihn toll. So, klar, dass man da halt vielleicht mal jetzt nicht die besten Leistungen auf Trainingsplatz bringt, aber bei Kutris muss es ja schon seit Wochen so gehen.
Ja, ich werde auf jeden Fall mal meine Düsseldorfer Trainingskiebitze drauf ansetzen, oder habe ich schon gemacht. Wenn ich was erfahre, werde ich es dir als erstes hören.
Grüße an deinen Vater, Tim.
Ja. Will ich ausrichten. Ja. Kommen wir zum Spiel, ne? Also die Aufstellung. Ja.
Ich denke auch sonst irgendwie wenig überraschend, dass die Fortuna jetzt, wo Appelkamp wieder dabei war, ja, wieder in mehr oder weniger sich in dem altbekannten 4-2-3-1 halt aufgestaffelt, wobei ich sehr interessant fand, dass speziell in den ersten 20, 25 Minuten Boczek sehr, sehr häufig vor Sobotka gespielt hat. Die haben sich immer so ein bisschen abgewechselt, aber sehr, sehr häufig war halt immer so Sobotka der hinterste Spieler im Mittelfeld und so und Boczek war halt irgendwie ein bisschen vor ihm. Das hat sich dann danach aber auch wieder geändert. Ja, was mir irgendwie sonst noch so aufgefallen ist, dass Felix Klaus auch gerade am Anfang irgendwie, fand ich, eine sehr, sehr positive Körpersprache hatte. Hat mir auch so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass da ja vielleicht jetzt irgendwie auch endlich mal die Form mal wieder ein wenig nach oben gehen könnte. Das würde ihm und der Fortuna auf jeden Fall sehr, sehr gut zu Gesicht stehen, wenn das der Fall ist. Ja, auch generell kann man ja irgendwie dann im Stadion immer viel, viel mehr kleine Details sehen. Das war, fand ich sehr, sehr angenehm. Und ja, generell hatte man ja auch einfach das Gefühl, dass halt dann auch diese Rückkehr von Appelkamp ja einfach in der ganzen Struktur der Fortuna halt irgendwie ja erstmal wieder viel, viel mehr Stabilität gegeben hat, weil einfach die Rollen viel, viel klarer verteilt waren.
Ja, ja. Und war ein ganz furioser Auftakt, so als wenn ja, Wolfer denen ins Stammbuch diktiert hätte, so von wegen, ihr habt hier was gut zu machen, und die kamen ja wirklich mit Schwung ins Spiel rein, und man muss schon fast sagen, nach diesen schwungvollen ersten Minuten, ja, ist das auch folgerichtig, dass man früh in Führung geht, so.
Ja, wobei man da auch schon die ganzen, stimmt, mit Schwung hatte man ja, also vor dem, hatte man ja immer wieder mal.
Ja, ja, klar.
Der Saison. Und, aber man hatte halt auch wieder das Gleiche gesehen. Offensiv, wie eigentlich immer in den Wochen zuvor, wenn es offensiv lief. Man kommt über die Außen, kennen wir alle schon. Dann wird geflankt oder halt auch scharf reingespielt, kennen wir alle schon. Und dann steht da keiner von der Fortuna und der Ball rutscht durch. Das kennen wir auch schon. So, also irgendwie diese Strafraumbesetzung, da muss man. Ich kann mir das nicht so richtig erklären, weil das immer das Gleiche ist, dass da der Ball durchrutscht und ich weiß nicht was. Keine Ahnung. Aber hat man da im Stadion mehr gesehen, Tim, warum das so ist?
Naja, ich meine, dass das Spiel flügellastig ist, das ist klar, aber ich fand tatsächlich durch die Rückkehr von Schinter Appelkamp war da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Variabilität drin. Also, weil der auch mal mit dem Ball oder den Ball, einen zweiten Ball sogar an der Grundlinie bekommt, mal mit dem Ball zur Grundlinie geht und nach hinten spielen kann. Das hat man irgendwie die Wochen vorher, wo wir da von dem klaffenden Loch auf der Zehnerposition geredet haben, weniger gesehen. Also ich fand schon, dass mit Appelkamp da noch so ein bisschen was an Alternative reinkommt.
Ja, das würde ich auch sagen. Also das fand ich, ich fand es sehr, sehr schön, ihn zu sehen und eben, was du sagst, ist ja, ich will das ja nicht wiederholen, aber er war halt wirklich nochmal eine Anspielstation für die Außen und hat da auch im Strafraum eine andere Präsenz reingebracht. Ja, es war jetzt vielleicht nicht das Beste seiner Spieler, aber es war halt so ein bisschen doch schon der alte Schinter, der einfach das Spiel der Fortuna verändert und mit seiner Leistung irgendwie noch eine Note reinbringt, einen X-Faktor rein sein kann, auch in Zukunft, der ihn ja hoffen lässt, dass er halt einfach stabil bleibt und der Fortuna in den nächsten Spielen irgendwie mehr Möglichkeiten in der Offensive bietet.
Ja, im Prinzip dazu wieder der Fortuna verhilft, nicht so ausrechenbar zu sein. So.
Genau. Ja, vielleicht. Weiß nicht, ob sie es war. Was ich mich ja frage, wie kann es sein, dass das Spiel so anders war als das Spiel im Pokal? Und ich glaube, das lag schon daran, dass die Fortuna höher stand und
ja,
da irgendwie, wenn sie vorne war, dann auch vorne geblieben ist quasi, dann dass die Zweikämpfe mehr gesessen haben, das sagt dann ja auch Preußer nachher in der PK. Aber ich glaube, es lag auch daran, dass zum Beispiel ist Hannover aus mir nicht ganz erklärlichen Gründen, weil das ja so gut geklappt hat im Pokalspiel, es nicht geschafft hat, die Außen zuzustellen. Also Zimmermann und Hartes hatten einfach quasi jeden Ballbesitz, den man haben. Wir hatten von sämtlichen Ballbesitzen, die Fortuna hatte quasi 50% mehr oder weniger. Ja. Und das ist ja auch nicht überraschend, es ist jetzt klar, dass das so passiert. Und das hat irgendwie Hannover, die es ja so gut gemacht haben im Pokal, überhaupt nicht gebändigt bekommen. Und das ist mir nicht so ganz verständlich so. Aber vielleicht ist es einfach mal auch so und man muss es akzeptieren.
Ja, ich meine, das funktioniert halt vielleicht auch nicht zweimal gegen Fortuna.
Preußer hat da umgestellt und den Leute, ihr macht mal was anders und jetzt machen wir mal was anders. Ja, ich weiß es nicht. Aber dann kam ja du hast ja schon einem gesagt, das Tor folgerichtig fast schon.
Ein schöner Standard. Standard ist nicht folgerichtig bei der Fortuna. Also, da muss ich schon sagen, endlich mal.
Ja, und auch nicht so rumgeeiert. So ja. Von wegen, nach dem dritten Mal wird dann nochmal der Ball reingeschlagen und dann ist es eventuell, sondern Clara steht da und köpft den halt auch ohne viel Firlefanz rein.
Ja, aber hat halt auch nicht so wirklich einen Gegenspieler. Das ist halt Luca Kreinsch. Also, schönen Gruß geht raus an Luca Kreinsch, der sich da ein bisschen verirrt.
Ja, ich muss auch sagen, dass mir das wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, wie Clara das gemacht hat. Springt ja wirklich irgendwie auch gar nicht hoch. Und nee. Ich mag dann halt irgendwie auch so ein bisschen an seinem Handbruch natürlich liegen, mit dem er da wieder aufgelaufen ist. Aber dass er dann irgendwie auch ja so ganz unaufgeregt halt irgendwie einfach halt, ne, also bleibt halt stehen, köpft den Ball halt unter die Latte, jubelt halt ziemlich unaufgeregt und weiß ich nicht, guckt halt irgendwie auch so, als ob er sagen wollte, so, ja, was denn? Ja. Alles klar, wir stellen uns wieder hinten auf und geht weiter bei 1-0, was denn los? Fand ich, ja, hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das ist auch übrigens an meinen Kiebitz Auftrag 2. Wahrscheinlich stelle ich mir einfach vor, macht er im Training ständig diese Dinger. So, und jetzt hat es mal im Spiel funktioniert. Ja, war auf jeden Fall total schön. Und Lou, was war denn deine Idee dann dazu, wie das sich aufs Spiel auswirken würde, dass man mal so früh in Führung geht?
Ja, also ich dachte halt eigentlich, dass es auf jeden Fall halt so eine Art Brustlöser halt irgendwie sein kann. Und vielleicht irgendwie auch sein würde, dass man sich dann halt irgendwie, ja, halt irgendwie ein bisschen besser halt irgendwie vielleicht hinten reinstellen kann, irgendwie mal abwarten kann, was Hannover so macht. Und ja, halt irgendwie dann ganz, ganz in Ruhe dann halt irgendwie auf seine schnellen Spieler halt in der, auf den Flügeln halt irgendwie rausspielen kann, wenn man irgendwie in die Ballgewinne kommt. Ein bisschen hat das ja auch eigentlich gestimmt, weil die Fortuna ist ja dann irgendwie auch in der Folgezeit nicht irgendwie ja, irgendwie aggressiv wirklich vorne drauf gegangen, sondern man hat ja eigentlich die ganze Zeit, man hat ja eigentlich genau das weitergespielt, was man auch vor dem 1-0 irgendwie schon gesehen hat, dass man halt einfach, ja, halt ein solides Mittelfeldpressing halt irgendwie gespielt hat. Aber Hannover ist ja trotzdem eigentlich ja, sehr, sehr selten mal halt irgendwie wirklich ins letzte Spieldrittel halt irgendwie reingekommen, sondern die Fortuna hat es ja dann wirklich einfach, ohne sich da jetzt irgendwie besonders anstrengen zu müssen, hatte ich fast sogar so ein bisschen das Gefühl, das Spiel total im Griff und ja, hat dann irgendwie natürlich wenig hundertprozentige Torchancen halt irgendwie rausspielen können, aber hat ja dann doch eigentlich immer, ja, Angriff um Angriff halt irgendwie initiiert, ja, auch wenn es natürlich, wie ja auch schon angesprochen wurde, da halt ja, so die letzte Gefährlichkeit halt, irgendwie so der letzte Killerinstinkt so ein bisschen gefehlt hat, aber eigentlich ja, hat die Fortuna ja auch genau das umgesetzt, was man sich da so ein bisschen erwarten könnte, nämlich, dass das halt Sicherheit gibt und ja, dass man halt dann einfach ein bisschen besser mit dieser Führung im Spiel halt irgendwie den Plan durchzieht, den man durchziehen wollte. Wie sehr das jetzt an Hannover gelegen hat oder nicht, ja, das steht vielleicht irgendwie doch nochmal auf einem anderen Blatt, aber ja, immerhin hatte die Fortuna das Spiel halt wirklich dann komplett im Griff.
Also ich glaube, es muss mit an Hannover gelegen haben. Eben dieser Unterschied zu dem Pokalspiel, wir haben es gerade kurz schon angedeutet, war einfach zu krass. Aber vielleicht auch eben daran, dass die... Woran liegt es, dass Pässe ankommen? Ja? Liegt das immer nur daran, dass man mehr Platz hat? Und das, glaube ich, war so, dass man weniger Druck hatte. Oder gibt es sowas wie Tagesform? Dass man vielleicht auch einfach mit einer gewissen Sicherheit dem 1-0 im Rücken, nämlich dann den Ball besser anbringt. Und die Pässe kamen halt einfach besser an, im Gegensatz zu dem Spiel vor anderthalb Wochen, wo halt einfach alles Kraut und Rüben war. Und ich meine, gut, ehrlich gesagt, da hatte Hannover ja auch nicht viele Chancen in der ersten Halbzeit beim Pokalspiel. Haben wir einfach die einzige gemacht, die sie hatten. Da kommen wir später nochmal drauf, auf das Thema. Die Fortuna hat irgendwie mit einer gewissen mehr Leichtigkeit gespielt. Über Schinters Rolle haben wir schon angedeutet, dass es wichtig ist. Und hinten, Tim Oberdorf kam dann ja eben für den verletzten André Hoffmann rein. Und ich habe das Gefühl, dass Clara und Oberdorf irgendwie gut miteinander klicken.
Ja, das hatte ich auch.
Etwas, was halt man vielleicht bei Clara und Nedelcu eben nicht hatte, dass die sich gegenseitig unterstützen und also der wie heißt nochmal der große Stürmer von Hannover, es tut mir leid.
Weidand, genau,
dann kam man ja, da erinnere ich mich schon daran, dass man, das ist ja eigentlich so ein klassischer Stürmertyp, der die Fortuna in den letzten Spielen immer mal geärgert hat, ja, also vielleicht ein bisschen besser als der Weidand jetzt ist, aber und da wurde aber sofort, wenn da mal ein Ball versprungen ist oder so, da war sofort der andere da und hat damit reingeräumt. Und das fand ich irgendwie wirklich sehr gut zu sehen.
Ja, und halt auch ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Also ich meine, dass dann die Hauptarbeit meistens irgendwie an Christoph Clara halt irgendwie hängen bleibt, der dann ja immer diese ganzen Sturmtanks halt physisch halt die 90 Minuten halt irgendwie bearbeiten muss. Das war ja irgendwie mehr oder weniger klar. Der macht das aber jetzt auch gerade auch mit dem Handbruch halt irgendwie wirklich unglaublich stark. Aber genau wie du sagst, Oberdorf unterstützt ihn halt einfach auch einfach ja immer wieder sehr, sehr gut dabei. Und ich finde es wirklich auch überraschend, weil ich finde auch immer, wenn man Oberdorf halt irgendwie einfach mal so körperlich ansieht, das ist mir jetzt im Stadion noch mal mehr aufgefallen, ich stand ja auch direkt hinterm Tor, ja, als halt irgendwie am Fernsehen ohnehin schon, man denkt immer so, Junge, du bist doch kein Innenverteidiger. Der hat wirklich nicht den Körper dafür. Und dann kommt halt irgendwie ein Ball, der fliegt halt irgendwie in den Strafraum halt rein und ja, Oberdorf nimmt ihm dann halt irgendeinen Hannoveraner Stürmer halt irgendwie einfach ganz easy ab und marschiert halt in Richtung Mittellinie. Man denkt sich so, yo, vielleicht bist du halt doch ein Innenverteidiger. Und ich weiß nicht, also auch gerade nachdem er frisch drin war, ja, fand ich da hat mir Oberdorf wirklich richtig gut gefallen, weil er irgendwie auch Florian Hartherz mal für 5 bis 10 Minuten defensiv ziemlich gewackelt hat. Und ja, da waren dann so 2, 3 Situationen, wo er dann wirklich auch mal defensiv eben gepennt hat und es wirklich richtig brenzlig hätte werden können. Und Oberdorf war immer sofort da, hat sofort irgendwie alles weggeräumt, dass da über die, über den ja, rechten Hannoveraner Halbraum halt irgendwie in den Fortuna-Strafraum geschoben wurde. Und ja, da, kurz danach war dann irgendwie auch Hartherz wieder stabil.
Ja, hat mir auch gefallen, Oberdorfs Vorstellung. Und auch in der zweiten Halbzeit hatte er manchmal so, die wir vor Wochen schon mal angesprochen haben, diese anscheinend geforderten Vorstöße eines Innenverteidigers hatte er manchmal drin. Also Hut ab. Ja, es kommt aber dann tatsächlich so, dass, wie gesagt, Fortuna total spielbeherrschend war, aber so die 100%ig zwingenden Chancen halt sich nicht erarbeitet hat. Aber
ja, es gibt halt diesen einen Kopfball von, genau, von Sobotka, der vielleicht, genau, halt irgendwie aufs Tor kommen könnte, wo wieder mal gut in den, wo man mal wieder wirklich zur Grundlinie durchkommt, dann sehr, sehr gut in den Rückraum gelegt wird. Und ja, der Ball ist natürlich irgendwie auch, ja, der ist halt irgendwie auch ziemlich schnell, der dann halt irgendwie zu Sobotka kommt. Ah, was wäre, wenn er den aufs Tor bringt, dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich, würde ich denken.
Ja, von wem kommt der Ball auf Sobotka?
Ja.
Auf Volksschinter Apelkamp. Und er fühlt die Leute im 16er.
In Co-Produktion mit Luca Kreinsch übrigens.
Ja. Guter Mann, der ist auch richtig. Ja, das Ding ist ja eigentlich, ärgerlich ist ja eigentlich, dass da halt nicht Schinter Apelkamp steht, wo am Ende Sobotka steht, weil eigentlich ist das ja genau der Spielzug, der in der letzten Rückrunde so häufig funktioniert hat, dass halt dann genau Schinter Apelkamp halt derjenige ist, der irgendwie 14 bis 16 Meter vor dem Tor halt den Strafraum besetzt, wenn die vorderste Linie der Düsseldorfer in den 5-Meter-Raum durchläuft, und da hat er ja wirklich das ein oder andere Tor gemacht. Aber ja, so oder so hat es einfach dem Spiel unglaublich gut getan. Und ich glaube, das ist eben auch, dass er wieder da ist. Und das ist eben, glaube ich, auch einfach einer der Hauptgründe, warum es bei der Fortuna so viel besser gelaufen ist wie ja in dem Pokalspiel, weil es einfach weil gerade Apelkamp halt ein Spieler ist, der einfach auch ständig anspielbar bereit ist. Und der, wenn er halt im Deckungsschatten steht, aus dem Deckungsschatten halt hinausläuft. Und das ist halt bei einigen anderen Spielern im Mittelfeld der Fortuna halt leider nicht der Fall.
Ja, allerdings kommt es dann in der 25. Minute mal dazu, dass Hannover plötzlich gefährlich wird, wenn schon nicht aus dem Spiel heraus. Dann haben die dort einen schönen Freistoßtrick, glaube ich, sich ausgedacht. Denn das habe ich im Stadion gar nicht so mitbekommen, weil es so schnell ging. Ich habe mir aber natürlich die Zusammenfassung nochmal angeguckt. Und das ist wirklich gar nicht schlecht. Da legt nämlich der eine Spieler von Hannover, ich weiß es gar nicht, wer das ist, den Ball noch hin. Und bevor Fortuna checkt, was passiert, ist der andere Spieler, der angelaufen ist, ich glaube Kerk ist das, hat er schon die Flanke geschlagen. Im Stadion habe ich in dem Moment gedacht, okay, haben wir ein Glück, dass der Hannoveraner Stürmer einfach so dermaßen falsch liegt, aber angeblich ist es ein falscher Fuß gewesen. Das ist nämlich eigentlich Linksfuß, sagte der Reporter. Aber auf der anderen Seite habe ich sofort die Fahne oben gesehen und gedacht, okay, safe, hätte eh nicht gezählt. Wenn man sich das tatsächlich, das ist dann immer das Schöne, wenn man es danach nochmal sehen kann, nochmal in der Kameraperspektive anguckt, wäre das wahrscheinlich wieder ein Fall für den VAR gewesen. Ja, und dann hätte der Treffer gezählt. Also da kann man mal sehen, Man muss in dieser Liga immer aufmerksam bleiben.
Ja, ich glaube, da könnte man auch ganz gut sehen, dass Hannover sich ganz gut das Rostock-Spiel von Fortuna angeschaut hat und sich überlegt hat, wie man halt diese Abseitsfalle, die Fortuna ja gegen Rostock bei so Freistößen aus dem Halbfeld das ein oder andere Mal gestellt hat, wie man die überlisten kann. Und das scheint ja ganz gut funktioniert zu haben. Auch wenn mein Eindruck im Stadion auf jeden Fall genau derselbe war, dass das ja mindestens 2 Meter abseits gewesen wären. Aber anscheinend, ja, war das nicht der Fall. Und ja, muss dann aber auch fairerweise sagen, viel gefährlicher als da ist Hannover dann ja irgendwie auch den Rest des Spiels eigentlich nicht mehr geworden.
Richtig.
Ja. Eigentlich,
ja. Ja, ich fand trotzdem, dass so mit dieser Chance ja zumindest so ein ganz leichter Bruch irgendwie im Spiel der Fortuna zu erkennen war. Man war in der zweiten Hälfte der ersten Hälfte nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so zwingend nach vorne. Hannover kam dann doch immer mal wieder irgendwie über die Mittellinie und trotzdem hatte man irgendwie noch komplett die Spielkontrolle, aber es war nicht mehr mit der gleichen Überzeugung wie am Anfang.
Ja gut, aber das kann man auch nicht verlangen. Das passiert ja immer, es gibt immer Phasen im Spiel. Trotzdem hatte man Hannover unter Kontrolle, die kamen natürlich ein bisschen nach vorne. Das stimmt schon, aber es war eine völlig verdiente 1-0-Führung, mit der man in die Halbzeit gegangen ist. Und es ließ halt eigentlich auf was Gutes hoffen in der zweiten. Und enttäuscht worden ist man da ja eigentlich, sehr viel eigentlich, auch nicht. Ja, die Fortuna macht ja auch stark weiter. Direkt mit einer Anstoßvariante zu Beginn der zweiten Halbzeit.
Ja, also so von wegen, im ersten Abschnitt haben wir 5 Minuten zu lange gebraucht, um ein Tor zu erzielen. Ja, trotz allem, keine Ahnung, je länger der zweite Abschnitt dauerte, desto mehr habe ich mir gedacht, oha, heute liegt was in der Luft, wo ich mich noch am Ende erinnern werde, dass ich es schon Anfang der zweiten Halbzeit geahnt habe. Also da ging es schon los, dass ich dachte, es steht 1-0 und irgendwann wird Hannover nochmal diese eine Chance, an die man sich erinnert hat in der ersten Halbzeit, haben, und es ist nicht abseits, weil ich ja noch dachte, es wäre abseits gewesen. Und dann hat man diesen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben. Ich fand auch, Fortuna war tatsächlich in der zweiten Halbzeit nicht mehr so feldüberlegend und nicht mehr so zwingend wie in der ersten Halbzeit.
Ja, ich würde es halt anders beschreiben. Also ich hatte den Eindruck, vielleicht ist das, wenn man im Stadion ist, etwas anders, dass das Feld unheimlich breit gezogen war, also in die Länge, nicht in die Breite, in die Länge. Weil Hannover schon mehr wollte und auch offensiver agieren wollte und dadurch halt aber auch ein bisschen Stabilität aufgegeben hat. Mhm. Und normalerweise sorgt das für sehr viel mehr offensiven Druck, wenn eine Profimannschaft das macht. Das hat aber Hannover überhaupt nicht hinbekommen. Also die haben schon mehr gemacht, aber das war alles so überhaupt nicht gefährlich. Und sowas muss eigentlich immer gnadenlos bestraft werden, weil mit dem mehr offensiven Druck, den man ja eigentlich dadurch generieren will, dass man eben die Stabilität aufgibt und so weiter und so fort, ergeben sich ja für den Gegner auch Möglichkeiten zum Kontern. Es gibt unglaublich viele Räume dann, die Fortuna ja auch hatte und auch zum Teil bespielt hat, aber eben nur zum Teil. Die größte Chance ist vielleicht noch diese Narei-Chance in der 54. Super, also das war einfach ja viel besser, viel Fortuna-mäßiger kann das gar nicht sein. Botze grätscht, Appelkamp kriegt den Ball, passt in die Schnittstelle, Flanke auf Narei und der muss ihn nur noch machen. Ja, das wär ja ein Gemälde an Fortuna-Düsseldorf-Tor gewesen, wenn man das erzielt hätte. Und der Rest war dann halt so Ansätze. Ja, man sieht halt, da gibt's den Platz, da gibt's den Raum, und dann wird aber halt das nicht zu Ende gespielt oder vielleicht kommt der Hannoveraner doch mal dazwischen Und das hat, glaube ich, das Gefühl, das du beschreibst, Tim, und das ich auch hatte, und ich vermute, jeder hatte das. Wenn man da jetzt nicht das 2-0 nachlegt, dann könnte das nochmal sehr deutlich sich rächen, wurde dadurch auch nochmal verstärkt. Weil es einfach so klar war, dass man jetzt einfach das 2-0 machen muss. Dass es so da liegt, dieses 2-0, man muss es einfach nur aufheben.
Ich weiß nicht, bei mir war es irgendwie, glaube ich, genau andersrum. Also ich glaube, wir haben ja irgendwie auch in der Halbzeit irgendwie auch alle so ein bisschen hin und her geschrieben. Da war ja auch irgendwie die durchgängige Meinung, wenn sich das nicht nochmal rächt, dass man halt irgendwie nicht in der ersten Halbzeit irgendwie schon das 2-0 gemacht hat. Und ja, auch in der zweiten Halbzeit hat man natürlich irgendwie das ständig so im Hinterkopf gehabt. Aber bei mir war das, und ausgerechnet bei mir, also ich meine, ich bin ja wirklich nicht dafür bekannt, ein gnadenloser Optimist irgendwie zu sein. Aber ich hatte irgendwie eigentlich so das Gefühl, je länger das Spiel gedauert hat, das verliert die Fortuna heute irgendwie nicht mehr. Also auch so ganz allgemein hatte ich das Gefühl, dass diese zweite Halbzeit irgendwie, ich meine, normalerweise ist es ja so, dass man, wenn man irgendwie 1-0 führt, dass man halt irgendwie dann immer mal wieder auf die Uhr guckt und denkt so, boah, mein Gott, wie lange dauert das denn noch, dieses Spiel? Aber ich dachte eigentlich immer schon so, ach krass schon, irgendwie 65. Minute. Oh krass schon, 74. Minute. Das geht ja irgendwie total schnell, weil es ja auch einfach irgendwie gar keine gefährlichen Situationen von Hannover gab. Irgendwie, es gab dann eigentlich immer nur wieder diese Versuche der Fortuna halt irgendwie Konter auszulösen, die ja halt irgendwie auch immer eher etwas leidlich irgendwie funktioniert haben. Speziell in den letzten 20 Minuten war das der Fall. Aber ich hatte eigentlich bis zuletzt eigentlich nicht das Gefühl, dass da halt irgendwie noch irgendwas anbrennen kann, sondern habe eigentlich nur darauf gewartet, dass die Fortuna halt endlich den Sack zumacht.
Ja, da warst du wahrscheinlich geblendet vom Stadionerlebnis.
Ja, das mag sein. Außerdem dachte ich ja auch eigentlich die ganze Zeit noch, dass irgendwann halt Ao Tanaka eingewechselt wird, was ja dann quasi der Knockout-Punch gewesen wäre. Ja, also ich muss ja sagen, ich war wirklich ein bisschen enttäuscht, dass wenn ich dann schon mal im Stadion bin, dass Tanaka dann halt gar nicht gespielt hat. Auf der anderen Seite möchte ich das eigentlich Preußer auch hoch anrechnen, dass er da jetzt mal halt diese Pause bekommen hat, die ihm, glaube ich, wirklich halt irgendwie sehr, sehr gut tut. Ich meine, der ist jetzt halt auch wieder mit der Nationalmannschaft unterwegs. Dazu gab es ja auch eigentlich gar nicht so richtig den Anlass dazu, einen Spielertyp wie ihn zu bringen. Also auch, dass dann irgendwie in der 89. halt irgendwie Kuba kommt für Botzek, als Botzek sich komplett aufgerieben hat, finde ich eigentlich auch richtig, dass man da halt irgendwie nochmal jemanden bringt, der vielleicht irgendwie bei all seinen Schwächen, die er halt irgendwie mitbringt, dass man auch dazu nochmal irgendwie jemanden bringt, der halt irgendwie körperlich vielleicht ein bisschen stärker ist und der vor allen Dingen auch dann noch ein oder zwei Flanken halt irgendwie hinten rausköpfen kann, der einfach kopfballstark ist, fand ich eigentlich absolut richtig.
Ich meine, zu dem Zeitpunkt hatte man ja auch das eigene Spiel schon umgestellt durch die Auswechslung von Appelkamp und Klaus in der 70. Minute, da kam Bojenik rein und Peterson, also das war jetzt mit Peterson keine große Umstellung verbunden, aber gut, Bojenik hat ja diese Rolle, also Appelkamp hat ja irgendwie sehr offensiv gespielt, hat dann eigentlich Bojenik auch übernommen, also das war vielleicht vorher auch schon so ein gefaktes 4-4-2, nicht ganz so wie dann mit Bojenik, aber schon in die Richtung ging es. Ja, ich kann das Gefühl, das du beschreibst, Lou, schon nachvollziehen, weil einem nicht ganz klar war, wieso will Hannover das Tor jetzt machen. Und als Hannover das Tor dann aber machte, hat es ja Sinn gemacht.
Absolut.
Also das war ein in sich geschlossenes Drama, was wir da gesehen haben, mit dem wirklich vom Publikum, jedenfalls von mir, in dem Moment war, ja, aber natürlich muss es so ausgehen.
Ja. Ja. Aber es ist ja auch tatsächlich so irgendwie, so man hat die ganze Zeit mit der Schlussoffensive von Hannover gerechnet, aber die blieben total harmlos. Die haben vielleicht das Spiel ein bisschen weiter in die Hälfte von Fortuna verlagert, was vielleicht auch gar nicht schlimm war, so harmlos, wie die an dem Tag waren. Ja,
Nee, überhaupt nicht. Also man dachte ja eigentlich so, ja, dann schieb doch ruhig mal 10 Meter weiter nach vorne. Irgendwann gibt es dann halt irgendwie einen Steckpass durch auf Peterson und der marschiert dann halt einfach einmal durch. So, versucht es doch mal wenigstens so. Also man hat es ja eigentlich fast eher herbeigesehen, so harmlos wie die waren. Aber irgendwie so richtig, ja, hat sich das halt irgendwie nicht ergeben.
Und dann fällt das 1:1, man schenkt den sicher geglaubten Sieg weg. Und ich fühlte mich böse erinnert an nicht nur mein letztes Stadionerlebnis, wo das auch passiert ist, sondern an diese gesamte Zeit damals, wo man unnötigerweise aus der ersten Liga abgestiegen ist. Weil also das war wirklich sowas von unnötig, dass man diese Punkte nicht eingesammelt hat, dass ich mir sage, okay, dann wird man möglicherweise da im unteren Tabellendrittel irgendwann festgetackert. Aber wenn ihr noch was zum Spiel sagen wollt, dann gerne jetzt oder vielleicht noch zum Gegentor.
Ich weiß nicht, zum Spiel, ja, ich glaube, ihr habt da schon die Punkte genannt. Ich frage mich gerade, ob die Fortuna eine produktive Kastenmeier-Phase verschenkt. Also der hat mir wieder sehr gut gefallen. Der hat auch so Dinge getan, die er vielleicht nicht, also halt, er ist halt bei jedes Mal, wenn er rausgekommen ist, um den Ball in die Flanke abzufangen, hat er das auch getan. Er war spielerisch echt nett anzusehen. Und ich glaube, diese Kastenmeier-Phasen muss man einfach anders nutzen als vertun. Es kommen auch eventuell wieder andere Phasen.
Ja, davon ist leider auszugehen. Aber ja, letztendlich kann man ja vielleicht trotzdem irgendwie mitnehmen, dass man ja eigentlich mehr oder weniger nur so weiterspielen muss. Also ich meine, auch für Preußer tut es mir halt ziemlich leid, muss ich sagen. Wo man auch sagen muss, ich meine, was soll er machen halt irgendwie, wenn...
Es also einfach nur allein verteidigt, ne?
Also, ja, genau. Ja. Es ist halt einfach sehr, sehr schlecht verteidigt. Da stimmen halt irgendwie die Abstände nicht. Und es ist natürlich einfach ein unfassbarer Sonntagsschuss. Als das Ding halt hinten in den Knick reinfällt, sind da einfach dann auch so Momente, man weiß halt, das ist das erste Saisontor von diesem Spieler, der halt 5 Minuten vorher eingewechselt wurde, von dessen Existenz man bis zu dem Moment, wo der Stadionsprecher den Namen halt irgendwie vorliest und der dann auf der Anzeigetafel erscheint, einfach noch nie gehört hat. Das passt halt irgendwie einfach so zusammen. Man denkt natürlich auch, nur die Fortuna kassiert halt irgendwie immer von irgendwelchen Wurstspielern halt irgendwie solche Tore. Aber ja, ist natürlich einfach auch ein klasse Tor, also muss man also, halt auch mal sagen. Und
muss ich nur kurz dagegen halten. Das ist einer der Außenstammspieler gewesen in der letzten Saison. Ich habe ja also der momentan außer Form und auf die Bank gewandert ist. Und, das in den letzten Jahren gehofft hat, dass er den nächsten Schritt macht. Es bleibt ein Wurstspieler. Trotz allem. Ja, okay. Mach weiter.
Ja, da ihr ja irgendwie eben das Spiel schon so leicht anfangen wolltet, abzumoderieren, also so ein kleiner Fuck-up kam dann ja irgendwie schon noch. Ich glaube, das war wahrscheinlich dann für Jan auch nicht ganz so furchtbar wie für uns im Stadion, weil es kommt dann ja noch zu dieser letzten Chance, die Fortuna bekommt und der VAR muss halt eben eingreifen. Letztendlich war mir überhaupt nicht klar, um welche Situation es da ging, als dann halt irgendwie unterbrochen wurde. Aber dass ich das Spiel halt irgendwie eigentlich die ganze Minute vorher eigentlich nur in der Hannoveraner Hälfte abgespielt hätte, war mir dann irgendwie zumindest klar, so okay, wenn geht's jetzt hier gerade um Elfmeter für Fortuna. Warum? Dementsprechend, warum auch immer, es wäre mir auch wirklich komplett egal gewesen. und das heißt, man hat dann da halt irgendwie nochmal 2 Minuten irgendwie gehofft und gebangt. Nur damit dann halt dieser Schiedsrichter rauskommt und halt in Richtung Elfmeterpunkt zeigt, weil er halt in Richtung 5-Meter-Raum zeigt. Vielen Dank dafür nochmal. Das heißt, man ist dann irgendwie nochmal 5 Minuten. Ich meine, selbst die VAR-Entscheidungen halten einen nicht davon ab, halt in halt irgendwie völlig falsch zu jubeln, weil dann halt am Ende dann doch die Entscheidung, die man da hat kommen sehen, nicht diejenige ist, welche. Von daher, ja, das war wirklich nochmal richtig, richtig klasse, muss ich sagen. Ich habe in dem Augenblick, als dann irgendwie auch ja dem Block irgendwie klar wurde, dass da auf Abstoß entschieden wurde, haben wir dann irgendwie noch eine richtig fette Bierdusche von hinten bekommen. Also da hat einfach alles gepasst in dem Augenblick.
Der Pulli wird jetzt erstmal nicht gewaschen, ne? Ein schönes Andenken, wer weiß, wo man wieder ins Stadion geht.
Den VAR. Ja, ich kann dazu auch wenig sagen, weil ich habe ohne Ton geguckt. Und es war halt so ein Ding, wo ich dachte, ja, der ist ja wahrscheinlich schon mit der Hand jetzt gerade dran, aber pff.
Eigentlich sind das halt die Elfmeter, wo ich mir sage, ja, ich möchte halt da halt nicht bewusst hingehen. Ich will eigentlich nicht, dass diese Elfer gepfiffen werden.
Ja, genau. Das ist, das ist der richtige Gedanke, mit dem man sich sagen kann, okay, schon okay, man will eigentlich nicht, dass in einer Welt, an der man noch so ein bisschen Hoffnung im Leben hat, dass sowas halt als Elfmeter gepfiffen wird. Aber der zweite Gedanke, den man gleich danach hat, ist, dass jeder verschissene Gegner von Fortuna Düsseldorf genau diesen Elfmeter bekommen hätte gegen die Fortuna. Das steht ja auch mal fest. Ja, also, naja, es bleibt ein bitterer Beigeschmack.
Ja, und halt wirklich nochmal diese Geste, diese uneindeutige des Schiedsrichters, die hat ja nicht nur Lou falsch interpretiert. Also das halbe Stadion hat schon über den Elfmeter gejubelt. Eine kurze Zeit habe ich gedacht, oh verdammt, Hennings ist schon ausgewechselt gewesen.
Aber wäre zumindest entspannt gewesen. Also das hätte mich auch in dem Augenblick, das war auch mein Gedanke, den ich da kurz hatte, dass ich höchst interessiert gewesen wäre, zu sehen, wer dann halt diesen Elfmeter ausführt. Ja, leider ist es uns dann nicht vergönnt gewesen.
Also hätte Jakub Piotrowski gerne gesehen, wie er den halt einfach 3 Meter rüberballert. In offensichtlicher Rückenlage den rüberknallt. Als Seitfallzieher getarnt.
Ja, ein Wort vielleicht noch zu Ruven Hennings, da ich jetzt auch irgendwie, ja, teilweise irgendwie in Gesprächen oder auch wenn man mal so ein bisschen durch Social Media irgendwie immer geht, jetzt ich auch durchaus irgendwie einige Stimmen irgendwie gehört habe, dass Leute mal sagen, man muss irgendwie auch mal Bojanic bringen und man verschenkt den und so weiter. Ja, wenn ich mir halt irgendwie angucke, wie Ruven Hennings wieder 90 Minuten sich komplett aufgerieben hat, das fällt wirklich im Stadion viel, viel besser auf, wie der einfach die ganze Zeit arbeitet, ja, und sich dann irgendwie anguckt, was, weiß ich nicht, wie Robert Bojanic halt die letzten 20 Minuten halt irgendwie wieder über den Platz geschlichen hat. Also ich will ihn da jetzt gar nicht kritisieren, der ist jetzt auch gar nicht negativ aufgefallen, aber würde ich jetzt einfach nochmal insgesamt sehen, für die Mannschaft ist einfach Ruven Hennings komplett unverzichtbar und da kommt Bojanic auf jeden Fall im Augenblick gar nicht dran vorbei. Ja. Noch eine letzte Beobachtung ist, ja, so ein bisschen die Florian Hartherz Experience, die mich echt irgendwie auch nochmal so ein bisschen umgehauen hat. Weiß jetzt nicht, ob es jetzt speziell an dem Spiel lag, aber wie sehr der halt diese Mannschaft zurückhält, hat mich echt nochmal, ja, also fand ich wirklich bemerkenswert. Das sind einfach so viele Situationen, wo man irgendwie sieht, okay, jetzt könnte es halt irgendwie schnell nach vorne gehen und es funktioniert halt irgendwie nicht, weil es dann irgendwie an Hartherz hängen bleibt. Das sind wirklich immer nur so ganz, ganz kleine Momente, wo es halt irgendwie dann die Optionen gibt, wo man halt irgendwie aufdrehen kann. Und ja, da bleibt es dann halt irgendwie jeweils hängen und Hartherz dreht halt irgendwie um und spielt zurück oder verstolpert einen Ball, der ins Aus geht oder was auch immer. Was ich sehr, sehr auffällig fand, war, dass er halt trotzdem ein absoluter Aktivposten in dem Spiel war, weil, glaube ich, Hannover einfach auch bewusst ihm halt viel, viel Platz gelassen hat. Also der hatte sehr, sehr viel Raum, auch immer wieder Raum nach vorne. Spielt ja auch weiterhin total solide, muss man sagen. Also gerne weiter so, auf jeden Fall auch. Das tut eben auch der Fortuna extrem gut. Aber ja, dass es da auch gar keine Alternative gibt, ist nicht gut.
Und das macht das Ganze, womit wir eigentlich begonnen hatten, mit den Spielern, die wir auf der Bank vermisst haben, noch mysteriöser. Ich würde es mal sagen, Aktenzeichen L. Kutris ungelöst. Wir warten weiter.
Der griechische Patient.
Ja. Apropos Patient, ich hatte darauf angedeutet, dass wir nochmal darauf zurückkommen, wie dieses Spiel jetzt in die letzten Wochen einzuordnen ist. Wir hatten ja auch angedeutet, dass man in die letzten Länderspielpausen immer mit einer Niederlage gegangen ist. Jetzt geht man mit einer gefühlten Niederlage in die Länderspielpause. Was würdet ihr sagen? War das jetzt dadurch, dass Shinta Appelkamp nicht sein bestes Spiel gemacht hat, aber den gewissen Faktor reingebracht hat und sich ja jetzt in der Länderspielpause voll auf Fortuna konzentriert. Ein Schritt in eine Richtung, dass ihr die Hoffnung habt, ja, jetzt ist so eine Kurve in der Saison und es geht bergauf, oder wie würdet ihr das einordnen?
Ich finde, das Schöne an der Fortuna ist, dass egal, was jetzt irgendein, ob Lou oder ich, das, was, egal was wir sagen, wir können das irgendwie begründen. Die Saison hat bisher alles schon gehabt, dass du sagen kannst, ah, das war jetzt ein Einzelfall. Da lässt sich überhaupt nicht draus schließen, weil man immer wieder gezeigt hat, dass man zurückfällt und keine Ahnung was, wenn der Gegner sich da ein bisschen drauf eingestellt hat, dann passiert halt nichts. Oder du kannst halt sagen, naja, man sieht ja jetzt, was die Struktur ist der Fortuna. Wenn man das schafft, Plan A quasi durchzudrücken, auch gegen den Widerstand des Gegners. Hannover hat ja schon gezeigt, dass sie sich darauf einstellen können, haben es aber nicht geschafft. Dann kriegt man das hin und jetzt mit Appelkamp bekommt man noch einen X-Faktor rein. Wunderbar, man hat so einen Plan A plus. Ja? Also es ist halt einfach, das ist ja das Problem dieser Saison, dass du sie nicht fassen kannst und dass du halt das Saisonziel, zwei Saisonziele, erstens oben mitspielen, wird schwierig, nicht unmöglich, aber wird schwierig. Und das zweite ist halt, sich spielerisch zu entwickeln. Ja, du siehst halt, was der, das Spiel war ja auch nicht überraschend. Ja, nichts war das Spiel eigentlich überraschend. Wie die Fortuna gespielt hat, war einfach nicht überraschend. Was überraschend war, dass Hannover das halt nicht hinbekommen hat, das halt irgendwie besser in ihre Bahn zu lenken. So. Du kannst aber auch sagen, ja, aber jetzt mit Appelkamp, der wird der Überraschungsfaktor reinbringen. Also, ja, und das würde ich alles unterschreiben, das kannst du alles begründen, aber das ist das Problem, dass es immer noch nicht zu fassen ist. Das hat dir, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. Also.
Ja, aber jetzt vielleicht, man hat zwei Wochen, wo jetzt mit Appelkamp im Vollbesitz seiner Kräfte, Fragezeichen. Ich meine, er hat ja immerhin 71 Minuten gespielt, mal trainiert werden kann. Wir haben zwar die ganzen abstinenten Spieler am Anfang aufgezählt, aber da war ja jetzt bis auf Christoph Klare nicht die komplette Stammbesetzung, die jetzt nicht auf dem Trainingsplatz stehen wird. Von daher, ich bin da tatsächlich hin und her gerissen, weil hätte Naray da das Ding in der 55. gemacht, 2-0, man hätte das Spiel nach Hause gebracht, dann hätte ich halt gesagt, so, ja, insgesamt war das wieder ein klarer Ausschlag nach oben, so wie in Karlsruhe auch, mit der Hoffnung, dass es ein Ausschlag nach oben war mit Shinta Appelkamp, der halt doch einen bestimmten Faktor in das Spiel reinbringt, dann wäre ich jetzt guter Hoffnung. Also von daher.
Ja, ein Punkt, der mir auf jeden Fall irgendwie Hoffnung gibt, ist, dass man schon irgendwie auch sehen konnte, dass Appelkamp noch weit von 100% entfernt
ist. Genau. Und trotzdem halt schon ein Faktor. Ja. Und die Frage ist halt jetzt, wie schnell das geht, dass er an seine 100% rankommt. Dann bin ich nämlich doch ganz guter Hoffnung.
Ja, ich glaube, das ist eben noch ein Faktor. Also ich halte mich halt sehr, sehr stark daran fest, dass ich mir halt immer die Tabelle halt anschaue der zweiten Liga und auf die Mannschaften schaue, die alle oben auf den ersten 5, 6 Plätzen stehen. Da sind halt fast nur Mannschaften dabei, die in der letzten Saison halt extrem harzige Saisons gespielt haben und trotzdem an ihren Trainern festgehalten haben. Fast ausschließlich. Und ich rede mir halt irgendwie dann auch immer so ein bisschen ein, boah, wenn man halt irgendwie jetzt mit Preußer halt irgendwie durch diese Phase halt durchgeht, weil es gibt ja schon eben auch einige Sachen, die ja positiv sind, ne? Also die Fortuna generiert wesentlich mehr Torchancen, Torschüsse als letzte Saison, als in der ganzen Rösler-Zeit, wo man ja wirklich einfach immer extrem große Schwierigkeiten hatte, überhaupt mal ins letzte Spieldrittel halt irgendwie vorzustoßen. Ja. Und obwohl man jetzt halt gerade ja auch auf der Innenverteidigerposition ja extrem personell eingebüßt hat, ja, spielt man halt irgendwie doch offensiver damit, kann halt mehr Chancen generieren und ja, es fehlt dann halt eben oft, ja, wie das Zitat, das ich jetzt, glaube ich, irgendwie häufiger noch diese Saison bringen werde vom Karlsruher Trainer Aichner, es fehlt in den Strafräumen, weil er hat gesagt, in der zweiten Liga werden die Spiele in den Strafräumen entschieden. Und da ist halt einfach der Punkt, wo die Fortuna eigentlich noch zulegen muss. Ne, dass man halt irgendwie hinten die Duelle halt gewinnt, Innenverteidiger gegen Mittelstürmer. Dass man halt ja vorne irgendwie die Strafraumbesetzung halt irgendwie ein bisschen besser hinbekommt. Und ja, ich finde, dass man da schon ja halt irgendwie verhalten optimistisch halt irgendwie aus diesem Spiel rausgehen kann, weil ich glaube, wir hätten es alle nochmal ganz anders bewertet, wenn halt einfach am Ende nicht dieser Ball halt hinten reinfällt.
Ja, aber Hannover ist halt auch scheiße. Ja. Also wir dürfen uns von dieser 3-0-Niederlage im Pokal nicht täuschen lassen, dass Hannover 96, glaube ich, kein gutes Fußballspiel ist. Keine gute Fußballmannschaft ist.
Die waren ja auch bei dem Pokalspiel nicht gut.
Muss man ja, sagen. Eben. Ja. Ja, das macht ja nochmal so viel, viel beschissener. Ja, aber ich will jetzt auch keine große Gegenrede schwingen, weil ich, aber das nächste Spiel, das kann ja schon wieder genau in die andere Richtung gehen.
Ja. In welche meinst du jetzt?
in die ihr
nicht erwartet.
erhofft oder befürchtet.
Ja, dann in 2 Wochen geht's weiter gegen Dynamo Dresden. Und die gehen auf jeden Fall auch nicht allzu positiv in diese Länderspielpause. Die stecken nach einem sehr, sehr ordentlichen Start für einen Aufsteiger mittlerweile auch in einer richtigen Krise. Stehen auf Rang 14 mit 13 Punkten hinter der Fortuna. Und ja, erst gestern nach sehr, sehr langen Gesprächen in der sportlichen Führung hat man entschieden, dass der Aufstiegstrainer Alexander Schmidt trotz 6 Niederlagen in Folge, trotz 9 Pflichtspiel-Niederlagen in den letzten 10 Spielen, ja, erstmal nochmal Trainer bleibt. Und ja, halt dann zumindest nochmal diese Chance halt irgendwie kommt, sich im Heimspiel gegen die Fortuna zu beweisen. Und ja, es ist ein bisschen schwierig vorauszusehen, was er da planen wird. Also eigentlich ist sein präferiertes System ja, so ein 4-3-1-2, also halt quasi eine Raute. Die hat er eigentlich immer spielen lassen, hat am Anfang auch sehr, sehr gut funktioniert, aber seit jetzt diese Niederlagenserie eingetreten ist, ist er da so ein bisschen von abgekommen, hat jetzt sehr, sehr viel probiert, aber nichts scheint irgendwie wirklich zu funktionieren. Die letzten 5 Spiele ist Dresden mit 5 verschiedenen Stammsystemen zu Anfang halt irgendwie aufgelaufen. Deswegen tue ich mich da jetzt ein bisschen schwer vorauszusagen, was man da probieren wird. Der Fokus ist auf jeden Fall eigentlich immer der gleiche. Man ist extrem defensiv ausgerichtet, versucht dann halt umzuschalten über schnelle Außen oder ja, indem man halt so diese Steilklatsch-Spielzüge spielt, besonders über den Schlüsselspieler, den Mittelstürmer Christopher Daferner vorne Mittelstürmer auf dem Fall. Ja, dieser übliche, der übliche Sturmtank, den die Zweitligisten eigentlich alle vorne drin haben. Groß, torgefährlich, dafür aber auch ziemlich spielstark. Also auf den muss man auf jeden Fall achten. Ja, ist wahrscheinlich einer derjenigen, die halt ihre beste Saison bei den Dresdner spielen. Auf den kann man ein bisschen achten. Auf den man auch achten kann, ist der Zehner, Heinz Mörschel. Ich würde den mal so ein bisschen als einen Dynamik-Zehner beschreiben. Also der ist jetzt nicht derjenige, der die ganz, ganz feine Klinge spielt, aber trotzdem sehr, sehr starke Standards und Distanzschüsse, rückt immer wieder vorne ein, kann auch mal eine Ecke reinköpfen. Irgendwie ein ganz interessanter Spieler auf dieser Position.
Heinz Mörschel?
Ja.
Hat der aus den 50er Jahren importiert, oder? Der hat doch noch in Bern, ist ja noch Weltmeister geworden. Heinz Mörschel aus Wuppertal.
Ja. Guter Name für einen Fußballspieler. Ja, wer auf den Dresdner Flügeln Brandon Borello erwartet. Den muss man vermutlich enttäuschen. Das ist aber nicht ganz klar. Der war jetzt lange verletzt, soll nach der Länderspielpause wieder zurückkommen, aber wird dann bestimmt erstmal keine Option für die Startelf sein. Wenn man auf jeden Fall auch noch achten könnte, ist auf links außen der Fallschnelle auch noch sehr, sehr junge Ransdorf Jeboa Königsdörfer, wo wir gerade bei coolen Namen sind. Dem wird auch immer noch eine extrem große Zukunft vorausgesagt. Bei dem hatten sich, glaube ich, auch einige höherklassige Teams erkundigt. Jetzt im Sommer allerdings kommt er noch gar nicht so richtig in die Gänge in der zweiten Liga. Aber wenn man den halt wirklich mal in so ein Laufduell mit Matthias Zimmermann schickt, dann ist da auf jeden Fall große Vorsicht geboten. Der sollte auf jeden Fall die meisten Spieler im Düsseldorfer Kader mit Leichtigkeit abhängen. Also da muss man extrem aufpassen, dass man den nicht entwischen lässt.
Wo du gerade von Laufduellen gesprochen hast, also ich möchte ja dann irgendwann in der Rückrunde wahrscheinlich, ich glaube in der Hinrunde ist das Spiel schon vorbei, das Laufduell von Ransdorf, Jeboa, Königsdorfer gegen Bentley, Baxter, Bahn sehen, bitte. Sorry. Da ging was mit mir durch.
Ja, gibt auf jeden Fall genug Anlass. Also es sind wirklich hervorragende Namen. Gut, dass die es zu was gebracht haben, die Jungs. ich vermute so ein bisschen, dass es dann, wenn man sich halt anschaut, wie die Dresdner spielen, wieder extrem auf Klara ankommen wird. Der wird da ferner aufnehmen müssen. Und je nachdem, wie man halt dann da den zweiten Ball halt irgendwie verarbeitet, den die Dresdner dann wahrscheinlich zurücklegen würden. Das sollte halt wahrscheinlich der Schlüssel dazu sein, ob die Dresdner in ihr Spiel finden oder nicht.
Ja, vielleicht spielt bei Daferner ja auch noch eine Rolle, dass der seine Meriten für höhere Stationen ja gesammelt hat beim SC Freiburg 2 zwischen den Jahren 2017 und 2019. Da sollte also Christian Preußer persönlich bekannt sein.
Davon ist auszugehen. Ja, sonst erwartet ihr große Änderungen? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Also ich denke mal, viel anders machen wird die Fortuna bestimmt nicht. Hau Tanaka wird auch vermutlich, wenn überhaupt, wieder eine Option für die letzten 20 Minuten sein. Da er wieder von der Länderspielpause zurückkommt. Wer vielleicht mehr Minuten sehen wird, ist Emma Ioa. Das wäre natürlich klasse. Aber sonst...
Könnte starten statt Klaus, könnte ich mir vorstellen.
Ah, ich fand Klaus aber jetzt nicht so... Also ich fand Klaus eigentlich ganz angenehm im Spiel gegen Hannover 96. Und bei Pettersson weiß man nie so genau.
Ich meine, der hat jetzt auch nach seiner Einwechslung nichts Weltbewegendes gezeigt. So.
Da muss ich jetzt auch noch mal eine kleine Beobachtung teilen. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Als Peterson gerade eingewechselt war, gab es irgendwie so eine Situation, wo er dann auch eigentlich das sehr, sehr gut gemacht hat, wo er so ein bisschen ins Tempo gekommen ist, als die Dresdner sehr, sehr weit aufgerückt waren. Und er halt so einen 50 oder 60 Metersprint halt irgendwie angezogen hat, dann nicht so richtig in den Strafraum gekommen ist, nochmal abgedrängt wurde und dann nochmal bis zur Grundlinie durch ist, also da eigentlich komplett durchgesprintet ist, dann nochmal einen Ball reingebracht hat und dann wurde der, glaube ich, zur Ecke geklärt. Auf jeden Fall war er da gerade 2 oder 3 Minuten drin, glaube ich, und hing dann halt irgendwie erstmal 10 Sekunden halt irgendwie über der Bande und hat komplett gepumpt, wo ich irgendwie auch dachte so, jo, was ist denn los? Also war bestimmt anstrengend gerade so, aber du bist gerade erst eingewechselt worden. Wie kann es sein, dass du komplett außer Atem bist?
Okay, das habe ich nicht, also die Sekunden, die 10 Sekunden, die sind mir tatsächlich von meinem Platz entgangen. Natürlich, diese eine Situation ist mir nicht entgangen. Das Problem ist halt, danach kam halt gar nichts mehr von Peterson. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, je nach Trainingsleistung, dass das der einzige Wechsel sein könnte. Ansonsten erwarte ich gar keine Wechsel.
Ja, also ich glaube gerade, wenn man davon ausgeht, dass die Dresdner sich auch wieder richtig tief hinten reinstellen, würde ich Peterson sehr, sehr ungern sehen. Weil, wenn er nicht ins Tempo kommt, wenn der halt irgendwie auf einen Gegner, der ihn vielleicht irgendwie sogar doppeln kann, dann halt irgendwie aufläuft mit sehr, sehr wenig Platz und vielleicht den Ball mit dem Rücken zum Tor annehmen muss, dann wird die linke Seite halt wieder komplett verhungern.
Ja, gerade wenn Dresden sich reinstellen sollte, dann holt dir Klaus halt die Standards, die du auch brauchst, raus.
Ja, wer hat so Zeit, einen Elfmeter rauszuholen? Das
stimmt. Ja, Arbeitsauftrag.
Okay, also wir wissen auf jeden Fall, Klaus hat einen Auftrag, meine Kiebitze sind ausgesandt und alles Weitere erfahrt ihr dann in knapp 2 Wochen von uns.
Jo.
Macht's gut. So sieht's aus. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.